Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen, geheißen ist der Fahrradspiegel aus Bischofshof in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Heute steht das Mikrofon zwischen mir und meiner lieben Frau Dr. Mohr, unserer Lektorin, aber als solche ist sie jetzt zunächst einmal gar nicht hier. Sie ist hier, weil sie Psychotherapeutin ist. Und dieser Podcast heißt bekanntlich Ich bin ja nicht narrisch. Jo, und soll eigentlich einer einzigen Frage gewidmet sein. Warum trauen sich Leute eigentlich nicht zum Therapeuten? Okay, Ingrid, du bist dran.
Ja, wenn ich das wisse. Ich habe sehr oft gehört, dass ja, um Gottes Willen, ich bin ja nicht narrisch. Ja. Oder so ein Satz, es wäre mir lieber, wenn ich einen Krebs hätte und wenn das tödlich wäre. Alles nur nicht, dass es psychisch ist. Also solche Sätze habe ich öfter schon gehört. Aber
ich möchte dir einfach was fragen, wenn jemand sowas sagt, was glaubst du, was meint der eigentlich mit, dass es psychisch ist?
Ja, ich denke, da sind schon noch so Vorstellungen da, wie jemand ist halt in der Nervenklinik eingesperrt, in einer Zwangsjacke und tobt herum und wird niedergespritzt. Ich denke, dass es damit gleichgesetzt wird.
So, dass es darum geht, um die Angst, dass man also entmündigt werden könnte oder dass man ins Narrenhaus kommt.
Oder natürlich auch berufliche Ängste, was ich, wenn zum Beispiel ein Lokführer ist oder Lehrer oder so, die schwitzen dann Blut und Wasser, dass sie ihren Job verlieren.
Und das Argument, wenn man jetzt nichts tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Job verlieren, groß. Hilft das was?
Na, das, wovor die Angst haben, ist ja, dass der Vorgesetzte oder der Nachbar das erfährt. Also nicht das Problem an sich ist das Problem, sondern dass es jemand erfahren könnte.
Aha. Kannst du mal sagen, mit was für Fällen du irgendwie öfters konfrontiert bist? Also mit welchen Problemen kommen Leute zu dir?
Ja, das meiste sind schon Depressionen, Partnerschaftsprobleme, sehr viel. Alkoholismus, Süchte, auch relativ viel. Mhm. Aber das meiste Depressionen.
Kann man mal ganz kurz, wärst du so lieb, erklären, was eine Depression überhaupt ist?
Ja, da gibt es auch verschiedene Variationen davon. Ja. Also zum Beispiel die endogenen Depressionen, die durch eine Stoffwechselstörung im Gehirn ausgelöst sind. Reaktive Depressionen auf irgendein Ereignis, was man nicht verdaut hat, nicht verarbeitet hat. Mhm. Oder Erschöpfungsdepressionen, wenn man einfach überarbeitet ist und sich ausbrennt hat und nicht mehr kann. Mhm. Oder neurotische Depressionen, die entstehen durch einen inneren Konflikt. Wenn also ein Teil in der inneren Seele nach links zirkt und einer nach rechts zirkt, solange bis der erschöpft ist. Mhm. Und rühren nach außen tut sich gar nichts.
Jetzt würde ich trotzdem also eigentlich als psychotherapeutischer Laie darauf antworten, in allen diesen Fällen, jetzt vielleicht ein bisschen ausgenommen die endogenen Depressionen, ist ja eine Therapie lebenswichtig.
Ja, ja, freilich. Ja. Depress heißt ja runterdrücken, ja. Also ein Teil im Menschen drückt den anderen Teil so lange runter, haut ihm so lange auch nicht drauf, bis der flach am Boden liegt und sich nicht mehr rühren kann. Das ist natürlich ganz wichtig, aber das ist nicht so im Bewusstsein der Leute drinnen. Die denken, wenn ich mich nur noch mehr zusammenreiße, dann geht das schon. Die denken, das Problem ist, wenn ich mich mehr zusammenreiße oder wenn der sich mehr zusammenreißt, dann geht das schon. Der ist einfach irgendwie charakterlich mies, weil er sich zu wenig zusammenreißt.
Mhm. Sehr schöne Sache. Also so. Was habe ich da gehört? Ein guter Christ schluckt keine Schmerzmittel.
Ah.
Jo. Das ist also so circa die gleiche Sache, man muss sie nur zusammenreißen.
Der hat lieber Schmerzen, oder wie?
Ja, der beweist sich dann irgendwas, so dass er in den Himmel kommt oder so, indem er keine Schmerzmittel schluckt. Und weiß man nicht genau. Also ich weiß das jetzt auch nicht. Du hast mich jetzt so Fragen anschauen, ich weiß das einfach nicht. Aber wir reißen uns also zusammen. Gibt es noch diese uralten religiösen Vorstellungen, dass eine Erkrankung, gerade eine seelische Erkrankung, irgendwas sein könnte wie eine Strafe Gottes?
Ja, schon. Da muss man aber ziemlich tief graben. Also es ist noch nie jemand gekommen, der das so im Anfang gesagt hätte. Mhm. Also wenn, dann ist das ganz tief vergraben. Ja. Da kommen dann manchmal so Geschichten, die ja wirklich ganz tief vergraben sind. Sicher Abtreibung oder einer, der behinderte Frau geschwängert hat und als Bub, und die ist dann gestorben bei der Entbindung und so Geschichten. Mhm. Und der sich dann sein ganzes Leben versaut. Aus einem Schuldgefühl heraus.
Einfache Frage noch am Schluss. Welche Bedeutung hat zum Beispiel gerade für Menschen, die an echten Depressionen leiden, so dieses Element, das ihnen vergeben ist, also der richtigen tiefen Sündenvergebung. Hilft es denen was?
Also mir kommt vor, dass das sehr hilfreich sein kann, nachdem vorher schon ein Prozess gelaufen ist. Aber meiner Erfahrung nach bringt es gar nichts, wenn man damit anfängt. Dann bewirkt es höchstens das Gegenteil. Also quasi, jetzt ist mir eh vergeben worden und ich fühle mich immer noch so scheiße. Mhm. Und dann fühle ich mich noch mehr schuldig und noch mehr depressiv. Also da muss vorher ein Weg gegangen werden. Es hilft nichts, wenn man es nachschmeißt.
Okay, es hilft nichts, wenn man es nachschmeißt. Es braucht zunächst einmal einen Prozess.
Also die Vorstellung, der liebe Gott rennt mir nach und bitte lass da von mir doch vergeben und so. Also das bringt es nicht.
Was ist denn der Prozess? Worin besteht der?
Dass jemand sich selber einmal anschaut, dass er in sich selber reinschaut, was da eigentlich drinnen ist.
Es ist total spannend, dass die römisch-katholische Kirche hat an sich in ihrer Beichtpraxis ja genau das drinnen gehabt. Der Beichtstuhl wäre ja dazu da, dass sich jemand selber anschaut. Und erst wenn etwas gestanden ist, wenn es etwas bewusst wurde, dann kann es eine Vergebung geben. Rein psychotherapeutisch gefragt, wie schaut denn das aus mit der Praxis unserer evangelischen Kirche? So mit der allgemeinen Beichte und so, ohne vorherigen Prozess sofort eine Sündenvergebung zuzusprechen.
Ja, ich weiß nicht, ob es viel hilft.
Liebe Ingrid, ich danke dir ganz herzlich. Meine lieben Zuhörer, das Gespräch, das war nicht vorbereitet, hat sich einfach dorthin gewandt und das finde ich jetzt unglaublich spannend. Nachgeworfene Gnade hilft nichts. Sondern Gnade muss immer etwas sein, was schlussendlich auch wirklich erbeten wird, was nur verstanden werden kann, wenn man weiß, dort brauche ich es überhaupt. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Mut zu beiden Schritten. Zum Hineinschauen, zum Nachgehen, zum Sichtbarmachen und dann zum wirklichen Annehmen. Alles Liebe und Gute, Ihr Pfarrer Hans Spiegel und Ihre
Ingrid Mohr.
Einen gesegneten Abend.